Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Heute sprechen wir über Videospiele in der Corona-Zeit, wie die sie uns dadurch begleitet haben und ganz allgemein den Zusammenhang von Eskapismus und Videospielen. Und für dieses hoffentlich anregende Gespräch leistet uns heute die Franzi-Gesellschaft. Die wollen wir zuallererst natürlich herzlich begrüßen und uns bedanken, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns hier zu beehren. Hallo Franzi, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo. Für euch nehme ich mir natürlich immer Zeit.
Oh.
Jetzt hast du sogar ein Synchron-Oh von uns bekommen.
Das ist sehr schön.
Franzi, ich habe
mir... Schneide ich mir raus und mache mir jetzt Klingelton.
Verstehe ich.
Ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt alle Gäste, und ich meine, ist ja hier die Premiere heute, du bist ja unsere erste Gästin, ich werde alle Gäste und Gästinnen zuerst mal fragen, ob sie denn einen Bezug oder einen Zustand zum Begriff Eskapismus hat und wenn ja, was dieser Begriff für dich bedeutet.
Ich fand es ganz spannend, dass ihr das letzte Folge ja eh schon auch so gesagt habt, wie ich das empfinde, nämlich dass Eskapismus rein wissenschaftlich ein negativ besetzter Begriff ist, auch wenn man sich die Geschichte ein bisschen anguckt, zu Recht, aber sich wie Sprache sich eben wandelt und Wahrnehmung wandelt, jetzt zu etwas Freudigem ist, geworden ist. Mir geht es ein bisschen anders als dem Jo, nämlich dass ich schon manchmal die Flucht aus der Realität suche, einfach in Zeiten, in denen es einem zum Beispiel nicht so gut geht oder einfach man Dinge nicht machen kann, das Wetter schlecht ist oder so. Und dann
Corona-Zeit.
Die Corona-Zeit, aber halt, oder einfach, wenn es einem auch mental oder körperlich nicht gut geht, so diese Flucht in eine andere Welt, die muss nicht unbedingt heil sein, aber sie muss irgendwie meine Gefühle reflektieren. Dann schon was ist, was ich suche. Und das, dann stimmt es halt schon, weil dann ist die Welt, in der ich jetzt bin, die nicht so gute. Und ich flüchte mich in eine Welt, in der es mir besser geht dann, aber komme aus dieser Welt dann auch in einer Form geheilt zurück. Mhm. Also es ist so, also, und das ist für mich Eskapismus, dass ich manchmal Dinge, die ich hier nicht reflektieren kann, woanders reflektiere und aber dann was gelernt habe, das ich wieder mitnehmen kann und mit dem es mir besser geht in der realen Welt.
Heißt das
aber
dann...
Entschuldigung,
fang du an, Jo.
Du hast irgendwie gesagt, dass du quasi in dieser eskapistischen Welt deine Gefühle repräsentiert haben willst. Das heißt, wenn du schlecht gelaunt bist oder traurig bist, dann willst du... in eine eskapistische Welt, in der du auch schlecht gelaunt und traurig bist, oder?
Das kommt drauf an. Manchmal suche ich dann was mich aufmuntert, aber was die Thematik behandelt, wegen der es mir schlecht geht. Mhm. Manchmal möchte ich mich aber auch in dem Schlechtsein suhlen, sozusagen, weil das mir zeigt, dass es anderen Leuten ja auch so geht. Und das ist dann halt wieder was, so ein bisschen dieses, jedem geht's mal schlecht und dann geht's Leuten aber auch wieder besser. Man muss es nur verarbeiten. Und das kommt drauf an, worum es geht oder wieso es mir schlecht geht. Wenn ich krank bin, dann schaue ich mir irgendwie gern Dokus an oder gerne Comedies oder irgendwas Spannendes oder so. Wenn es mir emotional nicht gut geht, dann oft sehr zynische Sachen.
Oh, interessant, ja.
Dinge, die halt das Thema behandeln, gerne auch humorvoll. Also es muss nicht sein, dass wenn ich traurig bin, dass ich was Trauriges angucke. Das kann sein. Aber es geht eher um die Inhalte, die da transportiert werden.
Also fast so ein bisschen wie ein Ventil oder so, was du dann aufmachst und dann rauslässt.
Ja, es hat auch fast was Therapeutisches, so einen Blick drauf zu bekommen, wie Autoren, Filmemacher, Serienmacher und so, Spielemacher, was ihr Blick auf solche Situationen ist und wie sie die schreiben. Also wie wird damit umgegangen in einem Medienformat? Mhm. Weil das ja oft aus einer eigenen Erfahrung schöpft. Und dann, das finde ich dann halt ganz spannend so. Und dann denke ich mir manchmal, na, so schlecht geht's mir gar nicht. Es ist so ein Kreislauf, den ich dann da durchmache. Also es hat dann schon so was, also da ich ja sehr empathische Zuschauerin bin, die sich sehr schnell in Figuren reinfühlt und auch sehr emotional oft dabei ist, funktioniert das für mich sehr gut. Und das hat für mich oft sehr therapeutische Wirkung.
Da sind wir beim Punkt, den ich eigentlich ganz gerne nachher ansprechen würde oder besprechen würde, besser gesagt, weil ich habe jetzt spontan keine Meinung dazu. Weil du gerade gesagt hast, dass du dich in die Figuren rein versetzen kannst, als empathische Spielerin, Zuschauerin, was auch immer. Mhm. Wie wichtig die Figur beim eskapistischen Spielen eigentlich ist. Ja, reden wir da später drüber. Aber nicht nur über die Welten, in die man flieht, sondern auch in die Figuren, in die man flieht.
Ja, das geht ja Hand in Hand.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das Hand in Hand geht.
Es kommt aufs Spiel an. Also wenn wir jetzt auf eine Spielewelt darüber sprechen, da kommt es natürlich drauf an, was ich spiele. Also geht es um die Mechanik, die Spielmechanik, oder geht es um eine Geschichte, die erzählt wird?
Im Idealfall würde ich sagen beides, aber...
Nee, es muss gar nicht sein. Also wir werden heute Spiele besprechen, die dann in alle Richtungen gehen. Also zumindest die auf meinem Zettel stehen.
Okay.
Ja, da sind wir schon gespannt, was da so draufsteht. Also natürlich, unser Aufhänger vom letzten Mal war ja, die vergangenen Wochen waren halt geprägt von der, ja, nennen wir es Quarantäne, nennen wir es Selbstisolation oder nennen wir es einfach, wir waren viel zu Hause. Und ich nehme an, das war bei dir nicht anders, oder?
Ja, ich bin seit 12. März zu Hause, also mit heutigen Tag 2 Monate.
Boah. Ja. Wie gingst du denn in der Zeit? Also ohne, dass du jetzt zu persönlich werden musst, aber was war so dein Gemütslage und wie haben du dann vielleicht eben, also zu welchen Videospielen hat sich dann hingezogen und warum?
Also, man muss natürlich dazu sagen, mal zu meiner Person, dass ich Videospiele, also unter anderem über Videospiele beruflich schreibe, bedeutet, dass ich ohnehin sehr viel Videospiele spiele, egal ob Corona ist oder nicht. Die Zeit fand ich jetzt für mich, und da habe ich das Privileg, von zu Hause arbeiten zu können, problemlos, nicht so tragisch, teilweise angenehmer. Ich bin einfach auch gerne zu Hause in meiner Wohnung. Es ist sehr schön hell hier. In meinem Büro ist es nicht so ganz so hell wie hier. Das ist schön, das ist eine angenehme Arbeitsatmosphäre, aber unter dem fehlenden Treffen und sozialen Kontakten, da habe ich dann schon, also nach so einer gewissen Zeit gelitten, weil man kann nur so viel mit dem digitalen Möglichkeiten ausgleichen. Mhm. Also irgendwann fehlt einfach so ein physischer Kontakt. Mhm. Und da gab es dann schon so, also es schwankt sehr so. Aber so ist halt der Mensch, hat verschiedene Gemütslagen und in so einer Extremsituation, bei der man auch nicht weiß, wie es weitergeht. Ich hatte 2 Urlaube geplant, die nicht stattfinden. Ich bin sehr gern zu Hause, aber ich bin auch sehr gerne im Urlaub, muss ich sagen. So, also ich, das, jeder natürlich, aber mir fehlt, also ich habe extremes Fernweh nach Italien. Also,
du verreist dann auch im Urlaub?
So, genau. Ja, genau. Also mir fehlt das, dass ich ein Wochenende nach Italien fahren kann. So, ich bin im Jahr 2-3 Mal so 5-6 Mal in Berlin bei Freunden und sicher 2 Mal in Italien, meistens in Florenz und so, weil ich einfach das total genieße, diese Kultur kennenzulernen und dieses Wegsein.
Hast du denn dann Assassin's Creed 2 vielleicht gespielt?
Ich habe nicht Assassin's Creed 2 gespielt, aber Assassin's Creed ist natürlich eines der besten Beispiele um das so ein bisschen zu ersetzen, weil, also ich spiele da eher Black Flag tatsächlich gern, weil das einfach so eine wahnsinnig schöne Karibik ist. Ich finde das wirklich, wirklich toll. Weil ich muss sagen, die alten Assassin's Creed-Teile, die sind schon cool, aber die sind jetzt nicht so super gealtert. Also ich habe, nachdem ich das erste Mal in Florenz war, habe ich dann das wieder ausgegraben und dachte, ach nee, es schaut einfach schon ein bisschen schäbig aus inzwischen.
Ja, und aber okay, das stimmt sicher, dass es im Verhältnis einfach nicht so gut gealtert ist. Aber trotzdem, ich finde das unglaublich beeindruckend, wenn du einfach die Dinge, die du gespielt hast, dann stehst davor und denkst, ja, fuck, ich kenne das einfach aus dem Spiel. Ich bin da oben am Dach gestanden und runterküpft in den Heuballen, der da nicht da ist, aber.
Und auch andersrum, also gerade bei Assassin's Creed Odyssey und Origins, habe ich auch so Orte gesucht, die ich schon mal besucht habe. Also unabhängig davon jetzt, ob die relevant waren für das Spiel, aber ich habe einfach auf die Karte geguckt und habe gesagt, okay, wo war ich jetzt schon überall? Da, da und da. Und dann habe ich mir das angeguckt, wie es im Spiel aussieht. Und zwar sehr faszinierend für mich. Also ich finde gerade Odyssey spielt in Griechenland, im alten Griechenland, während der Sparta mit Griechenland im Clinch war. Und es ist so schön. Es ist einfach so schön.
Ich hab's tatsächlich nicht gespielt, aber ich finde die Trailer zu Assassin's Creed Odyssey schauen einfach so geil aus und da sind wir jetzt beim Eskapismus. Das wäre auch eins der Spiele, das ich genannt hätte, ohne es gespielt zu haben. Weil es einfach so nach Urlaub und Griechenland und gemütlich und Strand und Meer ausschaut.
Ich muss auch leider wirklich sagen, es ist qualitativ.
Mich leider die Spielmechanik einfach ab. Ich finde dieses Souls-like hat einfach nichts verloren in Assassin's Creed, aber
Souls-like?
Ja, mit Hitboxen. Ich will einen Gegner in Assassin's Creed einmal abstechen und dann soll der umfallen und ich will nicht den Lebensbalken runterprügeln müssen.
Das ist aber nicht bei jedem so. Das ist ja nur bei Bossfights. Bei Bossfights hast du das und dann hast du das bei da gibt's so Kopfgeldjäger. Aber da kannst du abbezahlen, also du musst nicht gegen die kämpfen. Also kannst du abbezahlen oder wegrennen vor denen oder so. Also ich habe mich dann irgendwann auch nicht mehr um die gekümmert, weil da hatte ich auch keine Lust so. Es ist halt wie alle Assassin's Creed-Teile und da hoffe ich, jetzt lernen sie draus. Ubisoft möchte ja seine bekannte Ubisoft-Formel umstellen. Das heißt, die Spielmechaniken und Spielwelten werden sich voraussichtlich zukünftig ein bisschen individueller gestalten.
Realistischerweise heißt, sie werden einfach Zelda kopieren.
Das ist möglich. Also
Schlimmeres passieren, also voll. Breath of the Wild.
Auf jeden Fall.
Davon, da kenne ich mich nicht aus.
Auf jeden Fall ist es so, dass es ein Spiel ist, das halt dazu einlädt, einfach mal herumzugehen, mit dem Pferd durch die Landschaft zu reiten, einfach mal zu gucken, was ist denn da oben, wenn ich auf den Berg da hochgehe? Gucke ich doch da mal hoch. Die dann gucke ich runter und denke mir, ma, ist das schön.
In einigen Kritiken, und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich es noch nicht gekauft habe, sondern auf irgendeinen Sale wart, haben halt gesagt, dass das Spiel zwar riesengroß und wunderschön ist, aber dass es im Endeffekt halt wurscht ist, ob du auf den Berg gehst, weil du dann raufkommst und draufkommst, dass da oben nichts ist. Und wenn was oben ist, dann ist es irgendwas Irrelevantes.
Ja, aber also da sind wir doch beim schönen Punkt. Muss denn immer alles eine Belohnung im Sinne eines Credits oder sonst was bringen?
Also bei Witcher 3 zum Beispiel, ich glaube, das haben wir alle gespielt, oder? Ich habe sogar das T-Shirt gerade an. da haben die Entwickler vorab gesagt, sie wollen, dass du, wenn du wohin schaust, immer einen Point of Interest hast, zu dem du hingehen kannst und dann ist dort irgendwas Aufregendes. Und bei Witcher ist das halt tatsächlich der Fall. Ich finde, dass Witcher prinzipiell tatsächlich noch eigentlich in die Ubisoft-Formel fällt. Es ist halt, du machst irgendwas und dann hast einen Haufen Icons auf der Minimap und die klapperst halt drei nach ab. Aber trotzdem ist die Welt einfach unglaublich lebendig und es gibt extrem viel zu entdecken. Und wie gesagt, ich kann jetzt nicht über Assassin's Creed Odyssey urteilen, weil ich es nicht gespielt habe, aber in einigen Kritiken, die ich gelesen habe und auch auf YouTube und so angeschaut habe, war das halt der Kritikpunkt, dass die Welt zwar schön ist, aber im Endeffekt schön und leer, beziehungsweise halt belanglos.
Über Belanglosigkeit, finde ich, lässt sich streiten, weil das muss jeder für sich selber wissen. So, ob einen das interessiert oder nicht. Ich finde das sehr merkwürdig. Also diese Empfindung hatte ich geahndet. Okay. Ich hatte das Gefühl, es ist schon sehr viel los. Es gibt sehr viele total schöne Sidequests und so. Manchmal gibt's auch einfach nur so Kleinigkeiten zu entdecken oder irgendwelche Tempel, irgendwelche Höhlen und so. Und ich habe das Gefühl, es ist schon sehr viel da. Ich kann das Spiel nur jedem empfehlen. Also auch wenn man noch kein Assassin's Creed gespielt hat, insbesondere dann würde ich Odyssey spielen, weil ich finde, das ist meiner Meinung nach, und dann lässt sich natürlich jetzt streiten, das ist eine Grundsatzfrage, was einem gefällt an der Spielereihe. Meiner Meinung nach ist Odyssey der beste Teil der Reihe.
Hm, okay. Cool.
Und unbedingt mit der Frau spielen.
Das hätte ich sowieso gemacht.
Ja, aber das Ding ist, der Typ, also eigentlich haben die halt die gleichen Lines. Also es ist halt wirklich im Prinzip nur Sprecher und Sprecherin geswitcht. Mhm. Und halt deine Spielfigur sieht halt anders aus. Aber irgendwie haben sie es geschafft, dass er immer klingt wie der ärgste Creep. Weil du kannst halt sehr viele Romanzen und Affären und so aufbauen. Und die Synchronsprecherin, die weibliche Figur spricht, hat eine extrem freundliche, sympathische, weiche Stimme, die aber gleichzeitig jetzt nicht so, also trotzdem die von einer harten Kriegerin ist, mhm, und sehr selbstbewusst und so, aber halt trotzdem sehr gute Balance schafft. Und er ist halt einfach so ein 0815-Dulli, der einfach so
Do you wanna have a date? Okay.
Und sie, obwohl sie die gleichen Lines hat, ist es einfach total charmant, wenn sie das sagt. Und wenn er das sagt, denkst du, wo ist die Polizei?
Wechseln die Romanze-Optionen? Oder?
Nein. Soweit ich weiß, nicht. Also vielleicht bei einzelnen Figuren, aber die meisten ist egal.
Hm. Also das heißt, es gibt.
Es ist dann auch Griechenland, jeder mit jedem.
In China verboten quasi.
Das weiß ich nicht. In Russland wahrscheinlich. Aber ja, es macht wirklich viel Spaß. Ich habe es total gerne gespielt. Ich habe es extrem viel gespielt. Und bin immer noch nicht ganz durch. Aber hatte dann auch irgendwann keine Zeit mehr. Aber das ist zum Beispiel, das ist ein Spiel, was ich Leuten empfehlen würde. In die ähnliche Kerbe ist jetzt nicht mein persönliches Spiel, aber für viele ist das bestimmt ganz toll, ist Red Dead Redemption 2.
Hm. Mhm.
Das ist in der Tonalität sehr, sehr langsam. Also da musst du dir wirklich viel Zeit nehmen. Da sind viele Sachen, die einfach ultra lange dauern. So Nebensächlichkeiten, so schlafen, Feuer machen. Das dauert einfach alles ewig. Mhm. Also so ganz entgegengesetzt dem Videospiel.
Finde ich prinzipiell cool, nur wenn man halt irgendwie wenig Zeit hat, weil man
deswegen
dann finde ich sowas halt leider extrem. Deswegen könnte ich jetzt auch Death Stranding nicht spielen. Wenn ich weiß, dass ich 40 Stunden brauche, bevor das Spiel überhaupt anfängt, dann fange ich einfach nicht an.
Ist beides auch einfach nicht mein Fall. Also Death Stranding habe ich getestet, deswegen habe ich es gespielt, durchgespielt. Für mich war es eine absolute Katastrophe. Ich kenne viele Leute, die das toll finden. Und da kommt es halt ein bisschen drauf an, wie so sich selber irgendwie zu fragen, wie viel spiele ich denn so normalerweise?
Ja.
Spiele ich viele Spiele oder spiele ich lieber ein Spiel, aber das begleitet mich halt für ein halbes Jahr?
Mhm.
Und dementsprechend, für solche Leute ist Death Stranding, Red Dead Redemption 2 perfekt. Wer was Ähnliches will, aber in Kürze, kann zum Beispiel, und das ist jetzt, glaube ich, auch für PC rausgekommen, Horizon Zero Dawn spielen. Wahnsinnig schöne Welt, total aufregend, schöne Spielmechanik, interessante Figuren, aber es ist überschaubar von der Länge her.
Ja.
Ist aber auch ein ziemlich, dadurch, dass du Open World hast und dann wieder 100.000 Sachen einsammeln kannst, kann man sich auch ein bisschen verlieren drin, ja.
Deswegen meine ich, wenn man so ein Spiel sucht, aber halt sagt, ich will da jetzt nicht ein halbes Jahr dran sitzen, sondern 2 Monate, dann ist Horizon Zero Dawn super.
Wobei, ich glaube, der Unterschied ist auch, Modo bist ein bisschen, glaube ich, der Completionist, der halt 100% haben will und jeden
Ja, Punkt das interessiert einsammelt. Mich nicht.
Und bei mir ist es halt nicht so. Mir ist es wurscht, Mainquest durch und wenn es geile Sidequest gibt, dann die Sidequest auch noch. Was ich halt nicht will, und soweit ich das erst bei Death Stranding verstanden habe, da muss ich halt einfach absichtlich mich mal lang plagen und oft irgendwelche Hügel runterfallen, weil das auch einfach für die Wirkung vom Spiel notwendig ist. Und den Teil würde ich, also den, für den habe ich momentan einfach keine Nerven. Das will ich mir einfach momentan nicht nehmen.
Ich würde euch aber trotzdem gern auf dieses Spiel noch ein bisschen festnageln, dass wir das noch ein bisschen besprechen, weil was Welches? Ja an Death Stranding so interessant ist. Ja. Ich meine, wann ist es rausgekommen? Herbst letzten Jahres? Hinterletzten Jahres sowas in dem Dreh. Also noch gut vor der Corona-Zeit jedenfalls. Es hat jetzt aber mittlerweile irgendwie eine traurige Relevanz, weil es genau das geht. Irgendwie die Welt ist irgendwie von einer seltsamen Plage befallen und nur die wenigsten gehen raus.
nur noch die Paketboten.
Nur die Paketboten.
Genau, die Paketboten raus. Und die Pizzalieferung muss irgendwie von einem Menschen gemacht werden, der da seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Hält euch sowas ab, dann solche Spiele zu spielen, oder könnt ihr das voneinander trennen?
Ich kann es sehr gut trennen.
Vor allem. Ich auch. Ich glaube, dass es gibt wohl irgendeine Serie, die irgendwie Pandemic oder so heißt auf Netflix, die auf traurige Weise sehr ins Schwarze trifft und zufällig kurz vor der Krise erschienen ist. Sowas finde ich schwieriger. Aber jetzt im Beispiel von Death Stranding, also da ist es so, dass es eine Seuche gab und viele Menschen gestorben sind und gestorbene Menschen kommen sozusagen zurück und es gibt so eine Art es ist wie saurer Regen, aber der tötet dich halt. Es ist irgendwie so kompliziert. Auf jeden Fall, wenn es regnet, Problem.
Ja.
Und dann musst du halt so einen ABC-Schutzanzug da anziehen und ja, auf jeden Fall, das ist zu abstrakt für mich, das Spiel.
Also die Sci-Fi-Komponente hilft dir dann quasi das.
Ja, und das Spiel legt andere Schwerpunkte so.
Ja.
Und dadurch finde ich das nicht so schlimm. Also das ist mein geringstes Problem mit dem Spiel.
Was ich bei Death Stranding so interessant finde, ohne es gespielt zu haben, ich habe mir heute eine Review auf YouTube angeschaut und die hat das, finde ich, wunderschön gesagt und das war der Punkt, der mich getriggert hat. Am Anfang hat sie halt erzählt, wie schwierig das ist und du fallst da irgendwo runter und musst wieder alles aufklauben und so weiter und hatschen. Und dann hat sie halt gesagt, im Endeffekt, wenn du das halt durch hast, geht's in dem Spiel, Hideo Kojima will nicht, dass du leidest, sondern dass du anderen hilfst, weniger zu leiden und das ist die Message in dem Spiel. Und das finde ich extrem reizvoll.
Nur das hat er ja immer wieder gesagt in Interviews schon davor, dass die Multiplayer-Option für ihn das Wichtigste ist.
Eben, dass du eben, keine Ahnung, irgendwo Leiter hinstellst oder irgendeinen Highway baust oder was auch immer und dadurch den anderen halt das Leiden nimmst. Und das finde ich vom Konzept her irre geil. Nur ich will da halt, und ich verstehe auch, dass es dann wichtig ist, dass du vorher leidest. Nur ich will mir die Zeit nicht nehmen.
Ich finde, es ist clever gelöst, also für alle, die es nicht kennen, in dem Spiel kann man, geht man einfach Wege durch diese Landschaft und um bestimmte Bereiche zu überqueren, muss man zum Beispiel ein Kletterseil anbringen oder Leitern aufstellen, Brücken bauen, man kann Autobahnen bauen, mit denen man dann, auf denen man dann fahren kann und so weiter und so fort. Und die kann man in einem gemeinsamen Effort mit anderen Spielern bauen. Die trifft man nicht, sondern man sieht immer nur, sie haben da was hingestellt und man kann ihnen dafür Likes geben und Likes sind dann so die Währung im Spiel.
Wie im echten Leben.
Genau. Eben. Und so, also so findet ein Austausch statt, unbekannterweise. Und das ist auch sehr gelungen. Aber also das Spiel ist zu viel von allem. Also zu Depri, zu nervig und dafür zu repetitiv.
Ja.
Es ist auch inhaltlich ein absoluter Schwachsinn. Also es tut mir wirklich leid, es ist einfach komplett wurscht. Und das tut mir dann voll leid für die Schauspieler, die das wirklich toll machen. Aber es ist einfach, mir ist der zu viel, der Kojima. Der macht immer den gleichen Scheiß. Es ist immer irgendwie weirde. Es ist so pseudo-weird. So. da schwebt dann jetzt ein Baby und dann ist irgendwie so, ja, und dann pisst man da hin und da wachsen Pilze und dann werden irgendwelche Waffen aus seinem, dann gehst du immer aufs Klo und dann werden irgendwelche Waffen aus seiner Kacke gemacht und ich denke mir so, boah, nee, also, nee, brauche ich
nicht. Das ist so ein bisschen wie das, was der Yorgos Lanthimos in seinen Filmen macht, aber halt nicht so gut getroffen irgendwie.
Ich finde es
so,
halt
so
einfach.
Wie sagt man da, Kunstfilm irgendwie. Arthouse. Möchte gern.
Wo hast du es gespielt?
Ja, aber das ist halt so, möchte aber noch nicht gern, durch. Weil irgendwie, wenn du dir halt irgendwelche Filme, also wenn du halt viel Filme guckst und sehr gern, also das sind ja einfach sehr, sehr abstrakte Sachen, die da gemacht werden. Und also da ist dann am Schluss, kommt dann ein Twist, wo du denkst, okay. Also das überrascht mich jetzt also gar nicht. Aber auf gar keinen Fall. Also
das, bitte keine Spoiler.
Naja, das ist kein Spoiler, dass es einen Twist bei einem Hideo-Kojima-Spiel gibt, ist, glaube ich, kein Spoiler. Aber es ist halt alles, ich finde es halt alles ein bisschen doof. So. Und deswegen interessiert mich das auch nicht. Mir ist das einfach zu viel zu plakativ und zu gezwungen.
Okay.
Und dann interessiert mich das auch nicht und habe ich auch keinen Bock, das zu lernen, worum es da geht. Es gibt tolle Episoden und tolle Stellen in dem Spiel, aber das ist mir zu wenig.
Na gut. Aber es hat jetzt nichts mit der Corona-Zeit zu tun, sagst du dann, oder?
Nee, ich habe das ja, ich habe es im Herbst gespielt.
Ach so, okay, du hast dann, ja, klar. Ist nicht jeder so spät dran.
In der Corona-Zeit habe ich andere Dinge gespielt.
Entschuldigung, Jodo, wolltest du was fragen?
Mo, du hast es gespielt, oder? Das nehme ich deinen rollenden Augen, genau. Deinen wissenden Augen.
Ich weiß nicht, wann meine Augen gerollt sind. Das ist eine Unterstellung, eine haltlose. Ja, ich habe es gespielt, aber ich bin noch nicht durch. Und ich hab's. Aber das ist eher Zufall. Ich habe es vor der Corona-Zeit knapp vorher gespielt und in der Corona-Zeit nicht mehr. Aber es ist, wie gesagt, nur ein Zufall. Kein, auch bei mir jetzt nicht irgendwie, dass ich das Gefühl habe, es ist zu einer anderen Realität und deswegen spiele ich es nicht mehr, weil es ist einfach nicht eine andere Realität. Ja, wenn man es runterbricht und klar, da kann man schöne Memes damit machen, aber wenn man Spiel spielt, dann hat man nicht die Erfahrung, wie wenn man jetzt zum, keine Ahnung, in den Supermarkt geht und dort einkaufen geht oder sich was liefern lässt zum Essen. Es ist doch nochmal ein Unterschied.
Auf und wenn man jetzt die Frage oder die Überlegung nochmal aufnimmt, ja. Dieses zu nah an der Realität sein, das ist ja eine grundsätzliche Diskussion, die zum Beispiel auch bei Weltkriegsshootern
genau das wollte
immer
ich
wieder,
sehr schön.
die immer wieder auftaucht. Und das ist natürlich, manche Leute können das nicht und manche Leute können das. Und für manche Leute ist das eine historische Erfahrung. Oder ein Erleben von Geschichte in einem spielerischen Kontext. Mhm. Oder ein, die finden einfach das Szenario reizvoll und da geht's dann auch darum, wie ist das dargestellt und so. Ich kann Weltkriegsshootern nichts abgewinnen. Ich finde das, also für mich ist das, ich finde das furchtbar. Weil ich das Szenario einfach, ich möchte das einfach nicht. Aber ich finde, mitunter machen sie das ganz, ganz, ganz gut, die Spieleentwickler. Und es gibt eine große Fanbase, die da eine Affinität zu Kriegsspiel hat. Und das finde ich auch in keinster Weise verwerflich. Soll jeder machen, was er will. Also das ist ja, du bist ja da kein. Also das sind natürlich schon mitunter kritische Sachen drin. Also wenn du dann irgendwelche deutschen Nazi-Offiziere spielen kannst, wird es dann kritisch oder so. Und ich bin mir auch nicht so sicher, wie geil ich diese neue Gulag-Funktion von Call of Duty finde.
Oh, die kenne ich noch gar nicht. Ach so, das ist die Nacht, nachdem man stirbt, kann man sich irgendwie zurück.
Genau.
Kämpfen oder.
Also
so.
das ist ein Battle Royale. Und wenn du stirbst, kommst du ins Gulag gegen einen anderen Spieler, 1-1. Und wer überlebt, kommt wieder zurück ins Match und so. Mhm. Naja, also ich finde das eine absolute Katastrophe. Aber es ist dann auch scheinheilig. Ich spiele genauso Space Shooter und so und finde, ich spiele Borderlands, wo einfach das Blut nur so spratzt und spritzt. Und ich finde es mega geil, wenn ich da rumrennen und das halt so ein riesige, also mit drei Leuten unterwegs bin in Borderlands 3 und dann siehst du einfach nichts mehr auf dem Bildschirm, weil alles explodiert. Und da kann ich dann nicht sagen, ja, meins ist aber cool und das finde ich geil und das, was ihr spielt, finde ich doof. Das ist einfach meine persönliche Referenz. Ich finde diese historischen Sachen einfach so als Unterhaltungsshooter nicht gut. Ich finde historische Sachen dann gut, wenn sie mir was vermitteln. Beispiel Through the Darkest of Times. Das ist ein, im Prinzip ein Rollenspiel, wo du jüdischen Widerstand in Berlin spielst während der Nazi-Zeit. Und da lerne ich was und das finde ich sehr emotional und sehr gut gemacht. Und das, so spiele ich gerne Geschichte, aber nicht als Unterhaltungsshooter. Aber wer das gerne macht, soll das machen. Das muss jeder für sich entscheiden.
Wobei, ich will jetzt gar nicht zu lange drauf rumreiten, aber man muss auch bedenken, und das finde ich, also ich will es erwähnen, weil ich es auch unter anderem gerade in meiner Masterarbeit hervorgehoben habe, dass auch solche Sachen durchaus einen Lerneffekt haben können. Natürlich, in allererster Linie ist Call of Duty ein Action-Geballer à la James Ryan, aber trotzdem haben die Leute Wissen über die Schlachten. Sie wissen nachher, okay, was ist da passiert, wann ist da passiert, was ist dort passiert, wie heißen die Waffen, okay, ob ich erst alle Waffen auswendig kenne oder nicht, ist im Prinzip wurscht, aber du lernst es. Und klar, bei Call of Duty ist das jetzt vielleicht, ob ich weiß, wie diese Panzerfaust heißt oder nicht, ist vielleicht irrelevanter, aber zum Beispiel, im Prinzip ist der Lerneffekt dasselbe wie bei Age of Empires oder so, wenn ich dann nachher weiß, was, dass die Griechen Hopliten gehabt haben oder Priester, die machen, um Häuser zu bekehren. Na, Blödsinn. Aber ich finde schon, dass man auch bei diesen Spielen was lernen kann.
Und dass das Krieg ist und dass das nicht gut ist,
ja, das wird das mir oft zu plump vermittelt. Also, und auch zu glorifizierend, weil im Endeffekt bist du ja trotzdem dieser geile Typ, der da in 5 Minuten 200 Leute abknallt.
Aber den meisten Spielern, nicht jedem Spieler, da korrigiere ich mich, aber dem Großteil der Spieler ist der Unterschied zwischen einem realen Schlachtfeld, auf dem wahrscheinlich keiner von denen gerne wäre, und dem Austoben in dieser virtuellen Welt durchaus bewusst.
Okay. Lass mich das noch mal kurz umformulieren. Also ich würde jetzt mal sagen, man könnte das ja Point-of-View-Simulator nennen. Ich erlebe einen Blickwinkel, den ich so im echten Leben nicht erleben kann oder möchte. Sei es jetzt in einer furchtbaren Schlacht vor 60 Jahren, 70 Jahren oder, keine Ahnung, was anderes, was nicht so schön ist. Jetzt ist meine Frage, wenn ich das jetzt mal zugespitzt fragen darf, gibt es denn sowas wie nicht-eskapistische Spiele oder ist das ein Widerspruch in sich, weil irgendwie jedes Spiel, wo ich einen Avatar verkörpere, ich grenze jetzt mal Sachen wie Sudoku aus oder Tetris, aber jedes Spiel, wo ich einen Avatar habe, hat das nicht irgendwo den Eskapismus in sich eingebaut?
Ich habe da vorher drüber nachgedacht, und zwar, weil wahrscheinlich auch motiviert durch unser Gespräch letzte Woche über Eskapismus in Filmen und in diese Welten, in die man da eintaucht. Ich habe tatsächlich in der letzten Woche zwei so kleine Steam-Spielchen gespielt. Und die prinzipiell wären die auch eskapistisch. Ich lebe nicht in einer Welt voll Zombies und so weiter. Und trotzdem waren mir die beiden Spiele irgendwie fad, weil sie halt irgendwie zu wenig eskapistisch waren.
Welche Spiele?
Das eine ist Zombie Night Terror. Prinzipiell großartig, es ist sehr pixelesk.
Es klingt wie, Marketingabteilung, mach mal eine Suchmaschinensuche nach Begriffen. Zombie nach Terror, okay.
Es ist Lemmingen und du spielst die Zombies. Du musst die Zombies durch Levels lotsen und möglichst viele Leute fressen. Prinzipiell sehr amüsant, aber es hat mir irgendwie echt nicht wirklich was gegeben. Und das andere, das mir leider auch überhaupt nichts gegeben hat, obwohl es prinzipiell wahrscheinlich schon eskapistisch wäre, aber mir halt nicht zu eskapistisch oder nicht eskapistisch genug, My Friend Pedro. Ich habe mich so drauf gefreut, jetzt ist es endlich auf der PS4 draußen. Ich habe es runtergeladen und es macht mir leider keinen Spaß. Es zieht mich nicht rein. Bin echt traurig. Ich wollte es mögen und prinzipiell finde ich es auch cool, aber es gibt mir gar nichts. Und ich glaube, es liegt daran, dass es mich eben nicht auf den Planeten Soliton zum Volk, das so und so entführt, sondern du rennst halt durch belanglose Häuser und ballerst Leute ab.
Ja, das ist ein sehr mechaniklastisches Spiel wie Hotline Miami. Nur halt nicht ganz so geil wie Hotline Miami.
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut.
Ja, ich glaube, das ist so Hit and Miss bei solchen Spielen. Also manchmal hast du dann so Spiele, die von denen du glaubst, das ist ein absoluter Schwachsinn. Und dann spielst du es und dann ist es perfekt. Und eins davon ist zum Beispiel Untitled Goose Game. Wo du einfach eine Gans spielst und Quatsch machst. Eine böse Gans und dann machst du Quatsch und klaust Leuten Sachen und ärgerst Leute. Und es ist so simpel, es ist fantastisch.
Aber das ist ein perfektes Beispiel, weil du kannst im echten Leben dich nie zu einer Gans machen. Ich meine, da könnte sich verkleiden oder so. Aber wenn du dann rumrennst und Quatsch machst, dann würden sie dich wahrscheinlich eher einsperren, als das lustig finden.
Ja, also du hast die Erlaubnis, mal so richtig Unruhe zu stiften, ohne
eine richtig
Konsequenzen.
Böse Gans zu sein.
Ja, fantastisch finde ich das.
Eine blöde Gans.
Selbst da habe ich manchmal noch ein schlechtes Gewissen. Wenn ich dann den Kindern das Eis runterhau, dann meinen die. Dann denke ich mir, es ist schon ein bisschen lustig, aber es ist auch gemein.
Wie im echten Leben halt.
Ja. Jo, wir haben ein Spiel, über das wir schon mal gesprochen haben. Das finde ich zum Beispiel ist purster Eskapismus.
Jetzt bin ich gespannt.
Disco Elysium.
Ich habe es eben leider noch nicht gespielt.
Ach so, du hast noch nicht gespielt. Das ist krass. Das ist für mich das nicht nur das beste Rollenspiel der letzten Jahre, sondern das beste Spiel mindestens 2019.
Okay.
Große Töne.
Ist im letzten Jahr rausgekommen?
Das ist letztes Jahr rausgekommen, okay. Genau. Es basiert im Prinzip auf einem Pen-and-Paper-Spiel sozusagen, oder? Es folgt dem Prinzip von einem Pen-and-Paper, viel inspiriert von Shadowrun vor allen Dingen. Und du spielst einen Cop, der betrunken in seinem Zimmer aufwacht und erstmal überhaupt gar nicht weiß, was los ist.
Rollenspiel 101.
Genau. Und dann musst du einen Mordfall lösen. Und es gibt sehr wenig, es gibt sehr atmosphärische Sounds, aber es gibt sonst immer nur, jede Figur hat so ein, zwei synchronisierte Sätze und sonst ist es urviel Text. Du musst dann halt Entscheidungen treffen und deine Figur skillen und es wird so virtuell gewürfelt, ob du Erfolg hast oder nicht und das berechnet sich daraus, wie du die Figur geskillt hast. Und du musst auch am Anfang, eben wie bei einem Pen and Paper, bestimmte Werte vergeben für deine Figur und da gibt's ultra viele, also du kannst sie zum Beispiel sehr physisch sehr stark machen, aber dafür ist sie halt nicht so schlau oder halt sehr schlau und sehr schwach oder sehr neutral und dann kannst du noch so einzelne Sachen hochleveln und es ist so eine ganz bizarre Welt, in der du dich befindest. Es ist sehr viel
30er Jahre oder so noir-mäßig.
Es ist noir. Aber es ist auch ganz entfernt von irgendwelcher Realität. Also okay. Es spielt in einer fiktiven Welt. Und es geht sehr viel um Politik, um Rassismus, Kapitalismus und so. Und gleichzeitig, also du kannst halt zum Beispiel mit deinen Organen und deinen Fähigkeiten sprechen. Also die sprechen halt, also du hast dann Unterhaltung oder dann zum Beispiel, wenn du Gedanken entwickelst oder Ideen hast, dann sprichst du mit den Ideen und deine Fähigkeiten, die haben auch eine Meinung zu dieser Idee, die du hast und dann diskutierst du das halt mit denen aus. Und so entwickelst du Gedanken. Und um im Spiel weiterzukommen, musst du zum Beispiel verschiedenes Gedankengut aneignen.
Um diesen Mordfall zu lösen, oder?
Genau. Und das manifestiert sich dann über mehrere Tage in deinem Kopf. Und gleichzeitig musst du, während du all das machst und irgendwelche Mordfälle löst und über Sachen nachdenkst, irgendwie jeden Tag bis zu einer bestimmten Uhrzeit Geld sammeln, damit du nachts im Hotelzimmer schlafen kannst und so. Und dann rennst du halt mit so einem Plastikbeutel rum und sammelst Flaschen nebenher.
Wie im echten Leben.
Ja.
Ja, gutes Stichwort. Jetzt hast du doch erzählt, es gibt Rassismus und solche Sachen, es gibt Flaschenpfand. Was genau macht es denn dann so eskapistisch?
Es ist im Prinzip wie, als würdest du ein Buch lesen. Es ist halt, es ist, und damit steht und fällt. Es ist der Artstyle ist sehr schön. Es ist gezeichnet, sehr, es hat was von so Otto Dix irgendwie. Mhm. Also es ist so 1920er.
Ölgemälde irgendwie, ganz so.
Ja, es ist so Öl, aber moderne. Also ja. Wir sind jetzt nicht, es ist jetzt nicht irgendwie Renaissance oder so Barock, sondern
ausgehender schon, Impressionismus.
Genau. Und das ist halt wirklich, das ist toll.
Expressionismus, oder?
Also, ich würde sagen, gerade so auf der Stufe. So.
Ah. Ja, das eine ist das andere. Ist schon eher Impressionismus.
Okay.
Es ist sehr, ja. Aber auf jeden Fall ist es unglaublich gut geschrieben.
Steht also bei mir
es ist im Prinzip wie ein Roman, wie als würdest du ein Buch lesen, weil du musst sehr viel lesen. Und ich habe mir ein Interview angehört mit einem der Autoren und er hat gesagt, die haben dann sich irgendwann, also sie haben sich viel an Social Media und Twitter orientiert und deswegen wird man die ganze Zeit, also es ist sehr rauer Umgangston mit sehr vielen Swearwords und so, weil sie gesagt haben, das hält die Leser aufmerksam, weil sie dann emotional reagieren, wenn sie die ganze Zeit beschimpft werden. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr, also entwickeln sich sehr schöne Freundschaften und es ist so, also man muss sehr viel entscheiden und sehr viel balancieren zwischen ich möchte was haben und ich möchte meinen Mordfall lösen und dafür muss ich irgendwie Entscheidungen treffen, die politisch total, also die einfach korrupt sind mitunter. Und das auszubalancieren zwischen auch der Bevölkerung zu helfen und den, also das Richtige zu tun und gut zu sein und gleichzeitig in diese kapitalistischen Machenschaften mit reinzuspielen und so. Das ist alles sehr viele Feinheiten, sehr vielschichtig. Aber du musst auch den Mordfall eigentlich gar nicht lösen, weil du kannst auch irgendwie so einen Fall von einem Haunted House gibt's da irgendwie. Das sind irgendwelche Leute, die sagen, ja, bei uns im Keller spukt's und dann gehst du da rein und da verbringst du dann 2 Tage damit zu gucken, was ist denn da eigentlich? Dann gehst du irgendwie, dann kannst du in so einer Kirche, zu einer umgebauten, sind dann irgendwelche Leute, die sich als Superhelden verkleidet haben und dann irgendwelche Leute, die Musik machen, dann bauen die Kirche zur Disco um und so. Also es kommt halt irgendwie, du klickst dich da durch und da breitet sich dir eine Welt auf, die ist einfach unglaublich groß. Also ich glaube, ich hab unzählige Stunden da reingesteckt und ich bin noch nicht mal annähernd fertig. Also ich habe wirklich, ich muss mal nachgucken, wie viel ich gespielt habe, aber ich habe unglaublich viel gespielt und unglaublich, es geht, 40 Stunden. Das ist nicht so viel.
Das ist ja, glaube ich, jetzt keiner von den großen AAA Ubisoft Open World Titeln, oder? Das ist ja schon eher...
Ganz im Gegenteil.
Zählt, glaube ich, als Indie.
Ja.
Es ist schon eine offene Welt.
Aber da ist auch viel Content dann dafür, dass es eigentlich ein kleines Indie-Spiel ist. Ja. Sehr schön.
Es ist wahnsinnig viel Content, wahnsinnig viel zu lesen. Und ich hab jetzt 40 Stunden gespielt und 20%.
Wow, okay. Wahnsinn.
Ja.
Okay, ja, Wahnsinn.
Also das ist ein Spiel, das kann ich nur jedem empfehlen. Und in eine ähnliche Kerbe geht aber schneller für Leute, denen es nicht so, denen das zu viel ist. Ich bin ein großer Fan von so Detektivspielen. Zum Beispiel diese Sherlock Holmes-Spiele und Agatha Christie-Spiele, die sind recht straightforward, point and click. Hier, da gibt's ein Rätsel, da gibt's einen Fall, den man lösen kann. Es ist recht einfach, aber unterhaltsam. Und jetzt für die Switch rausgekommen letztes Jahr, aber ist schon ein Spiel von 2018, ist The Return of the Obra Dinn. Das ist hat eine sehr, so eine Grafik wie von einem alten Mac, IBM, C64 sozusagen.
So Vektorgrafiken, oder?
Genau.
So.
Du kannst auch einstellen, welchen alten Computer du haben möchtest für die Ansicht. Und du bist ein Versicherungstyp und da ist nach einigen Jahren der Verschollenheit ist das Schiff Obra Dinn zurückgekehrt. Und man muss gucken, was ist da passiert. Und es gibt, glaube ich, 60 Leute, die auf diesem Schiff waren. Und du musst für jeden von diesen 60 Leuten rausfinden, wie heißt die Person? Was ist mit der Person passiert? Das sind die einzigen zwei Fragen, die musst du für alle beantworten.
I'm gonna play Death Stranding.
Du hast so ein Buch und da ist die Liste mit allen, die an Bord waren. Da ist eine Zeichnung mit Bildern von den Personen. Und dann gehst du halt rum und dann findest du eine Leiche und dann kannst du sozusagen über so eine Taschenuhr in die Szene, in der die Person, die da liegt, gestorben ist, reinspringen. Und dann siehst du, aha, das ist da passiert, so sah das da aus. Diese anderen Personen waren da anwesend. Und dann findest du in dieser Szene wieder irgendwas anderes, irgendeine andere Leiche zum Beispiel, oder es tut sich irgendwas auf. Und so gehst du sozusagen mehrere Kapitel in diesem Buch durch. Und wenn du die alle durchgegangen bist und dir alles angeguckt und angehört hast, dann kannst du das zuordnen. Und manchmal ist es einfach, dann spricht jemand eine andere Person an. Also du hörst am Anfang immer so ein bisschen Ton und dann weißt du, aha, der heißt so. Und manchmal musst du aber auch schlussfolgern, aha, in der Szene hat irgendjemand was über diese Person gesagt und der hat aber, der spricht Russisch und der hat irgendwie das und das an. Und das heißt, der muss
der andere sein.
Der Schütze sein oder der muss das sein. Okay. Also du siehst halt die Berufsbezeichnungen, du siehst, was die halt anhaben und so. Manchmal haben die Akzente und dann musst du das halt, also manchmal ist es halt wirklich einfach und eindeutig und du musst die, aber sonst musst du halt einfach schlussfolgern anhand dieser ganzen Indizien, wer ist diese Person? Weil du siehst meistens, wie sie gestorben ist, weil du halt in diesen Szenen drin bist, aber wer ist die? Das ist dann das. Und das ist halt richtig, richtig cool, weil das ist halt wirklich tüfteln und teilweise Notizen machen nebenher und so. Ich liebe es. Es ist fantastisch. Das kann ich nur jedem wärmstens empfehlen.
Ich finde, das klingt ganz, ganz schrecklich.
Ja. Einfach, jedem und jeder das ihre und das seine.
Mo, ich liebe Krimis.
Ha?
Hast du irgendwas Eskapistisches anzubieten?
Ich glaube, das Eskapistischste, was ich in letzter Zeit so gespielt habe, wenn wir jetzt mal Death Stranding außen vor lassen, ist tatsächlich ein... Ich überlege jetzt gerade, was ich jetzt sage, aber ich glaube, ich sage das Märchenspiel, das Märchen-Plattformer-Spiel, das neu auf der Xbox und für PC erschienen ist, vor einem guten Monat, Ori and the Will of the Wisps. Das ist einfach allein durch die visuelle Komponente und durch die, okay, sagen wir audiovisuelle Komponente...
Die Musik.
Richtig, die Musik ist nämlich der Wahnsinn.
Traumhaft.
Durch den ganzen, nennen wir es mal ästhetisch. Durch die ästhetische Komponente ist allein das schon sehr eskapistisch. Es ist wie ein Märchen, das man spielen kann. Es ist wie Concept Art, die man durchspielen kann. Ich finde es einfach, genau, es ist wunderschön, es schaut super geil aus und die Spielmechaniken sind auch der Wahnsinn. Also da sich durchzubewegen, ist allein schon spaßig, ohne dass man jetzt noch irgendwie groß dann mit dem Gegner zu tun hat oder die Rätsel lösen muss. Was dann natürlich noch dazu kommt. Das habe ich jetzt vor kurzem ausgespielt und das ist einfach wirklich auch ein grandioses Spiel und hat mir extrem gut gefallen aus verschiedensten Gründen.
Mein Problem damit war, warum ich es da nicht weitergespielt habe. Also mir war es, ich spiele es auf einer Xbox One, also auf der ersten Xbox One.
Mhm, ich auch, ja.
Und das, bei mir hat es ein bisschen geleckt.
Ja, ich glaube, das haben sie verbessert. Ich glaube, das war einfach vor dem ersten Patch hatte ich auch manchmal so kurze Lags drin.
Weil mir war es dann zu schwer und ich hatte dann einfach keinen Bock mehr. Weil es ist kein einfaches Spiel, es ist ein Metroidvania und es ist hat schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad.
Durchaus, ja.
Und da muss ich sagen, dass ich dann lieber wieder zurück zu Hollow Knight gegangen bin.
Okay.
Das schaut auch sehr schön aus. Das hat auch so einen geilen Artstyle.
Hollow Knight ist für mich einfach das bessere Ori.
Harte Worte.
Gewagte These, sagen, die ich jetzt nicht widerlegen kann, weil ich Hollow Knight nicht gespielt habe.
Also ich habe beides gespielt und für mich ist Hollow Knight beste Metroidvania, das es derzeit gibt.
Okay. Na, gut zu wissen. Bevor wir dann vielleicht noch den abschließenden Punkt wieder der Franz überlassen, aber Jo, hast du vielleicht noch ein Spiel, was du empfehlen möchtest oder was du gespielt hast?
Ich habe zwei durchgerauscht, wirklich. Also ich habe, glaube ich, tatsächlich mehr gespielt als vor der Corona-Zeit, einfach weil ich bis 1:30 in der Nacht spielen habe können, weil ich am nächsten Tag bis 8 schlafen habe können und nicht um 6 aufstehen habe müssen. Und zwar habe ich
das wegfallende Pendeln oder was?
Ja, genau. Also und dass ich mir die Zeit zu Hause, also die Arbeitszeit einfach selber einteilen habe können. Und ich habe da eigentlich wirklich in kürzester Zeit erstens Control durchgespielt von Remedy.
Sehr cool.
Das mir irre gut gefallen hat. Es kommt manchmal die Kritik, dass man die ganze Zeit durch graue Bürogänge läuft. Das stimmt und das hat mich überhaupt nicht gestört.
Ist architektonisch, finde ich, so interessant, das Spiel. Also das ist so, diese Büroräume, da haben sich die Leute so viel überlegt, wie die aussehen. Also es ist total spannend.
Ja, und halt auch diese Mischung mit dem Creepy, dass halt überall diese Leute rumschweben und murmeln. Irre geil, hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, was mir nicht so gut dran gefallen hat, war dieser sehr moderne Souls-like-Style, dass du halt überall diese Lagerfeuer unter Anführungszeichen findest. Und wenn du halt irgendwo stirbst, wieder einen halben Kilometer rennen musst. Das geht mir so auf die Nerven.
Ja.
Aber ansonsten wirklich fantastisches Spiel. Und das andere war sehr eskapistisch. Mir hat's auch sehr gut gefallen. Da wird jetzt möglicherweise von euch Widerspruch kommen. Shadow of a Tomb Raider. Ich finde, dass es verglichen zu den ersten beiden Tomb Raider Reboots nicht
ist das dritte,
genau, ja. Das in,
habe ich nicht gespielt in Peru. Das habe ich noch nicht gespielt.
Ich habe auch nur das zweite gespielt, Rise.
Ich finde das erste nach wie vor das Beste, weil die japanische Insel einfach das coolste Szenario ist. Aber, also du hast, das ist kein großer Spoiler, ab einem Drittel ungefähr bist du einfach in einem peruanischen Dorf, wo die Leute halt noch so peruanisch leben. Und du rennst halt einfach durch diese, also so traditionell meine ich. Die stehen auf den Plantagen und tun halt irgendwie ernten und da tun sie irgendwelche Körbe flechten und so weiter. Auf mystische Weise spricht jeder Englisch in dem Dorf, aber abgesehen davon ist es einfach, und auch die Lara hat dann so ein peruanisches Gewand halt an und du lebst halt einfach so ein Drittel des Spiels peruanisch. Und das habe ich irre geil gefunden irgendwie. Und ja, ich finde, dass sie sich dramaturgisch in allen dreien ein bisschen wiederholen. Also wenn's eins von den dreien kennst, dann kennst halt die Dramaturgie der anderen beiden auch. Aber es hat mir wirklich gut gefallen und vor allem auch durch den Dschungel zu klettern. Da gibt's am Anfang mal so eine Szene, wo du über so einen Baum kreist und über dir sind lauter Brüllaffen und die brüllen halt und im Hintergrund geht die Sonne unter und es schaut so geil und schön aus einfach. Also das war wirklich sehr eskapistisch und es war sehr schön und hat mir gut gefallen.
Wunderbar. Ich liebe das ja, wenn Spiele, von denen man es weniger erwartet, wie jetzt zum Beispiel eben so ein Action-RPG oder sowas oder auch ein Shooter oder so, wenn man da eigentlich lieber Zeit in der Welt verbringt, als der Story nachzulaufen, sowas finde ich immer sehr, sehr gelungen und frage mich dann, ob das Absicht ist oder ob es ihnen passiert ist.
Was ich bei Tomb Raider halt bei allen dreien ein bisschen schwierig finde und auch in dem wieder, es ist halt einerseits so, ich bin die Lara und ich finde alles total spannend und finde es so toll, wie die Kultur da ist. Da ist eine M60, ratatatata, alle müssen sterben. Das ist dann also.
Ja, das ist aber einfach.
Aber
ein Problem,
mit dem
sind sie immer wieder konfrontiert sind und dann muss man halt irgendwann überlegen, ob man das nicht einfach akzeptiert zum Spielspaß.
Also wenn du das nicht tust, dann wirst du Schwierigkeiten
beim
Spiel haben.
Genau, weil das ist halt sonst die Frage, wenn man das halt weglässt, dann ist es halt irgendwie nicht mehr das Spiel, sondern irgendwie ein anderes Spiel.
Nein, es ist ja vor allem auch die Abwechslung, weil die meiste Zeit, zumindest ich, bin die meiste Zeit mit dem Bogen und im Gebüsch unterwegs, weil ich generell einfach lieber Stealth als Baller. Und dann gibt's halt ein paar Sequenzen, wo du einfach gezwungen wirst, wirklich mit einem fetten MG so richtig Rambo-mäßig geskriptete Sequenzen, wo rundherum alles in die Luft fliegt. Und das hat
und
dann zwischendurch schon auch was.
Die sind eigentlich meistens geil, irgendwie. Ich bin ja auch großer Uncharted-Fan.
Ich muss auch sagen, ich glaube Uncharted 4 und vor allem auch die Erweiterung, wo man die beiden Ladies spielt, finde ich, glaube ich, tatsächlich nochmal eine Spur besser, aber Shadow of the Tomb Raider hat mir echt auch wirklich gut gefallen.
Ja.
Es ist
halt so richtig diese Abenteuerfilme, die sie uns nicht mehr geben.
Genau.
So, der letzte Abenteuerfilm, der noch so war hier mit Nick Cage, das Vermächtnis der Tempelritter.
Aber sie zählen doch eher einen neuen Indiana Jones.
Ja, das war der letzte Abenteuerfilm, so ein kindlicher Abenteuerfilm, wie früher, wie die Mumie mit Brandon Fraser. Voll, ja. Noch Indiana Jones, dann eben die Tempel, also diese Sachen, diese halt.
Lara Croft, Tomb Raider, der Film.
Ja, auch. Aber diese seichten Comedy-Action, ja.
Abenteuerfilme
einfach.
Ich habe es nicht gesehen, aber die Jumanji-Filme gehen ein bisschen in die Richtung, oder?
Ja, stimmt, wobei ich die neuen ehrlicherweise, vor allem der letzte, der Next Level, finde ich, war ganz, ganz schlimm in jeder Hinsicht.
Der erste war okay, aber der zweite war ganz, ganz schrecklich. Dora the Explorer muss ich mir noch angucken. Der sah nämlich richtig cool aus, der Trailer. Ist ein Kinderfilm, aber ist mir egal.
Ich freue mich auf Artemis Fowl. Mal schauen, was das wird.
Ich möchte noch kurz anmerken, dass verglichen zu diesen erwähnten Abenteuerfilmen sowohl Tomb Raider, die neuen, als auch die Uncharted den feministischen Punkt sehr viel besser hinkriegen, weil wir haben letztens mal wieder Indiana Jones 2 angeschaut. Das kann man seinen Kindern heutzutage eigentlich nicht mehr zeigen.
Nee. Obwohl, also gerade der zweite Teil, wo er dann am Anfang in dem Club die mit der Gabel bedroht. So, das ist
und sie halt einfach nur rumschreit und rumkreischt den ganzen Film über.
Ja.
Ich meine, ich kann den Film anschauen und ich kann Spaß dran haben, aber da finde ich es dann doch geiler, wenn Drake in Uncharted runterfällt und sie ihm die Hand reicht und ihn noch aufzieht. Also dieses finde ich dann doch irgendwie und cooler.
Es tut dem Ganzen ja keinen Abbruch, deswegen ist es trotzdem ein lustiger Abenteuerfilm. Ein lustiger Abenteuerspiel in dem Fall. Also es hat genau den gleichen Humor und genau das gleiche, diese Entdeckungen von fremden Welten und diese wahnsinnig schönen Landschaften. Mhm. All das, was ich mir von einem Abenteuerfilm wünsche, hat das Spiel ja auch. Das ist nur einfach ein bisschen.
Vielleicht haben da die Spiele tatsächlich diese Rolle ein bisschen einfach übernommen. Weil ich habe generell das Gefühl, dass Spiele sich viel mehr trauen. Also die Filme, finde ich, sind oft zu festgefahren. Zum Beispiel Aliens schauen seit Transformers aus wie Roboter. Egal, ob das jetzt Invasion LA irgendein Blödsinn ist oder was auch immer. Die Aliens sind momentan einfach immer so metallische Roboterviecher.
Nanoroboter am besten noch.
Nanoroboter, die irgendwie mit Tentakeln, also mit Metalltentakeln, so wie bei Man of Steel in der Gegend rumfetzen.
Habt ihr Picard gesehen?
Nein.
Gott sei Dank nach der Hälfte einfach aufgehört, weil ich es einfach ganz, ganz schrecklich finde.
Weil du gerade Mechanik-Tentakel-Monster sagst.
Und so weit bin ich nicht gekommen, aber ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen.
Hast du nichts verpasst.
Und genauso ist es auch, haben wir auch letzte Folge gesagt, mit den Dämonen. Die schauen halt immer gleich aus. Und das sind Spiele, finde ich, viel, viel diverser. In Spielen schauen die Dämonen halt so aus, wie die Leute Bock haben, dass die Dämonen ausschauen und nicht wie der Trend gerade ist.
Mhm.
Und in einem Spiel, sage ich mal, kann ich halt leicht auch mal, um wieder zum Eskapismus zu kommen, über eine Cyberpunk-Steampunk-Magic-Welt stolpern. Das wird mir im Film nicht passieren. Und wenn es im Film passiert, dann floppt der Film und es wird nie wieder passieren.
Ja, Filme sind halt in der Hinsicht ein bisschen schwieriger und abhängiger vom Publikum. Und bei Games, gerade bei Indie-Games, natürlich sind die auch vom Publikum und von Verkaufszahlen und so abhängig, aber da hast du es ein bisschen leichter, mal was auszuprobieren.
Und deswegen glaube ich halt, dass vielleicht die Spiele einfach, wir wissen mittlerweile alle, die Spieleindustrie verdient mittlerweile das in Deutschland das Doppelte vom Kino, also vom Umsatz her. Und dass die Spiele einfach diese Sparte übernommen haben. Wer Abenteuer sucht, geht halt erst Uncharted spielen und nimmer den sehr traurigen neuen Tomb Raider-Film anschauen.
Ja, weil du es halt selber, also erstens mal hast du länger was davon und du bist ja selber der Abenteurer.
Genau.
Du löst ja selber die Rätsel und rennst selbst vor den Bösewichten weg und erlebst diese Actionsequenzen selbst, indem du X drückst und dann kreist. Das macht halt
aus. Abenteuer zu erleben.
Da gibt's das Legendäre bei Titanfall 2 im Tutorial, Press X to Time Travel.
Ja, das ist ja schon ein Running Gag seit damals noch Kevin Spacey in Advanced Warfare war das, glaube ich.
Press X to mourn, oder was?
To pay respect.
Oh, to pay respect, sorry.
Und in Heavy Rain musstest du immer X drücken und dann hat er immer Jason gerufen.
Okay.
Weil er seinen Sohn gesucht hat. Dann rennst du durch diesen Mall und dann kannst du immer XX. Jason, oh fuck, ich erinnere mich. Jason, ja.
Wobei man da dazu sagen muss, dass Heavy Rain, glaube ich, das einzige Spiel ist, wo ich eine Taste drücken muss, damit sich die Figur geradeaus bewegt. Also nicht den Stick, sondern einfach eine Schultertaste, damit der Typ einen Schritt vorwärts macht. Oh mein Gott, Quant. Ja. Ah.
Ach ja. Ein Spiel habe ich noch.
Ja, bitte. Wo? Ich wollte gerade sagen, den Schlusspunkt möchte ich gern dir überlassen. Du bist jetzt unsere Gästin, darfst noch ein Spiel raushauen. Sehr gerne, ich würde mich sehr freuen.
Es ist ein Spiel, über das wir beide sprechen können. Und der Jo kann flüchten.
Zelda.
Animal Crossing.
Okay.
Ich habe nie verstanden, warum Leute Animal Crossing gut finden. Nie. Ich habe New Leaf, den Vorgänger, mal angetestet. Und ich habe nach 5 Minuten wieder ausgemacht, weil ich es furchtbar fand. Und jetzt habe ich New Horizon getestet. Und seither spiele ich jeden Tag. Seit 3 Monaten oder so. Jeden Tag. Ich finde das wahnsinnig großartig. Wer Animal Crossing nicht kennt, im Prinzip läuft es so. Du erstellst eine Spielfigur und dann kommen 2 Waschbären zu dir und sagen, hey, wie wär's, willst du nicht auf eine Insel ziehen? Kannst du sogar raussuchen, wie die aussieht? Wäre doch super. Und du denkst dir, ja, klar, warum nicht? Klingt gut. Und dann machst du das und dann kommt sozusagen der Inselchef, der Tom Nook, und sagt dir, ja, voll cool, hier sind deine Mitbewohner, du kannst sagen, wo die wohnen sollen und alles einrichten und du kannst dein Haus einrichten und am nächsten Tag kommt so klopf, klopf, ja, kostet 100.000 Geldeinheiten. Und du denkst so, ah, okay, und wie bezahle ich die? Aber gar kein Problem, du kannst angeln, du kannst Sachen fangen,
Flaschen
du kannst Sachen pflanzen. Und im Endeffekt musst du auf dieser Insel alles machen. Niemand macht irgendwas, nur du machst was. Und alles sehr spannend.
Und trotzdem bist du die einzige Person, die für Sachen auch noch bezahlen muss, wenn es selber
muss,
was haben willst.
Ich muss für alles bezahlen. Ich muss Brücken kaufen. Ich muss die Wohnplätze kaufen, die Grundstücke kaufen und sagen,
und
wo
Möbel
die hin muss und
lauter
so. Und Möbel hinstellen. Und man muss alles machen. Aber irgendwie hat es sowas total Angenehmes, weil es ist einfach alles schön.
Das klingt nach richtig harter Kapitalismuskritik.
Ja. Also,
ja, aber
bisschen versteckt,
Ding ist,
aber ja.
Das Ding ist, es ist durchaus nicht unironisch, was da passiert. Die Kommentare, also die machen schon alles so entsprechende Kommentare, dass das ja schon ein bisschen weird ist, dass der da halt alles kontrolliert und man irgendwie niemand anderes außer man selbst schuftet. Und so, und das kommt schon alles vor, aber das Ding ist, es ist halt irgendwie, du kannst dann Fische fangen und die bringst du dann ins Museum, wenn du einen neuen gefangen hast oder wenn du
neue Insekten
gefangen hast oder Fossilien ausgegraben hast und so. Und es ist halt einfach, es ist halt so, es ist alles komplett, da passiert nichts, wenn du kannst da nichts falsch machen.
Okay.
So.
Es ist halt und ein To-Do-List-Simulator.
Und es ist voll schön und voll wholesome einfach so. Also es ist so, du spielst es jeden Tag so 20 Minuten, erledigst deine Sachen, gehst so ein bisschen auf der Insel rum, guckst, was ist passiert. Dann gibt's so verschiedene Aktionen und dann kriegst du irgendwelche neuen Einrichtungsgegenstände. Boah, es ist halt,
ist das sowas,
ist
wo ich mich
Sims.
Jeden Tag einloggen muss?
Du musst nicht, aber du
aber
willst.
Aber ich meine, kriege ich
jetzt
nicht blöden Boni, wenn ich jeden Tag... Oder
ja.
Ist es
minimal, aber das ist minimal. Das ist
aber das ist wurscht. Deswegen loggst du dich nicht ein, sondern du loggst dich ein, weil du denkst, ich will wissen, was heute los ist.
Und vielleicht ist heute wissen, der Fuchs da, der die gestohlene Kunst vertickt.
Genau, also es ist halt so, wer ist heute auf dem Marktplatz? Wie sind die Rübenpreise? wie ist... ja, keine Ahnung. Fliegt irgendwo ein Geschenk rum, dass ich mit einem Luftballon, dass ich runterschießen kann? Welche Fossilien sind vergraben und so? Also es ist halt, also du hast so einen Drang dazu, nachzugucken jeden Tag, was ist passiert. So.
Es ist halt echt auch einfach komplexer, als man auf den ersten Blick glaubt. Es ist halt wie Farmville auf Steroiden und halt viel, viel angenehmer, belohnender und weniger dieser sehr durchschaubare Belohnungseffekt. Es ist wahrscheinlich genau dasselbe, was es im Hirn triggert, wie jetzt Farmville, wo du einfach mal einmal 100.000 Erdbeeren abgeklappert hast damals. Aber es ist halt viel, viel angenehmer aufgebaut, viel, viel freundlicher und auch einfach besser durchdesignt vom Gameplay und vom Look her. Wenn ich auch finde, dass das Menüsystem ein Graus ist, weil man sich so oft durch dieselben Dialoge durchklicken muss und man die nicht gescheit skippen kann, aber ja.
Aber das gehört halt auch dazu.
Ja, es gehört ein bisschen dazu, das stimmt. Ja.
Weil alles dauert Zeit. So, also du machst Sachen und dann heißt es ja, komm morgen wieder. So, das dauert jetzt, bis morgen. Und dann kannst du halt nichts machen, sondern es halt, muss halt bis morgen warten.
Das Craften ist nicht nur, ich brauche die richtigen Ressourcen, sondern ich muss auch 5-mal diese Taste drücken, bevor er endlich fertig ist. Und dann kurz eine Animation anschauen und dann nochmal 3 Tasten drücken, bevor ich das nächste bauen kann. Weil sonst könnte ich ja sehr schnell sehr viel craften und teuer verticken.
Falls ihr zur großen Weltverschwörung gehört, hinter der Nintendo steckt, die mir eine Switch verkaufen wollen, es gelingt euch nicht.
Aber, und das Ding ist, das ist ja nicht das einzige, das ist, glaube ich, das zweite Nintendo-Spiel, das ich auf der Switch spiele. Und sonst spiele ich nur Indie-Spiele und so. Ich habe Thimbleweed Park drauf gespielt, weil das echt cool Point-and-Click ist, weil du ein Touchscreen hast. Ich habe Opera Dinn drauf gespielt, Disco Elysium gibt's jetzt für die Switch.
Baba Is You.
Petro gibt's, habe ich auf der Switch, Baba Is You, genau. Also ich habe einfach ultra viele andere Spiele auf der Switch. Ich finde, das ist eine total geile Konsole, weil ich die auch immer einfach mitnehmen kann. Ja. So, ich spiele ganz viel im Zug, zum Beispiel Civilization 6 spiele ich im Zug auf der Switch.
Okay. Ich finde auch, die Hardware ist einfach echt was anderes als jetzt nur eine Xbox oder eine Playstation. Die in Ehren, aber es sind in Wirklichkeit Wohnzimmercomputer und nicht mehr. Mhm. Ja. Wo halt ein Controller mitgeliefert wird. Die Switch ist was Eigenes. Die Switch ist mehr oder weniger wie ein aufgebohrter Gameboy.
Ich habe die Switch einmal eingerichtet am TV und sonst. Ich habe für ein Spiel, weil das geht nur am TV, das ist die Ring Fit. Das ist von Nintendo so eine Art echt cleveres Sportspiel mit so einem Ring, den du dazu hast, und der misst deine Bewegungen werden halt gemessen und so, und das ist echt fantastisch. Richtig gut gemacht. Ist aber gerade überall ausverkauft, leider.
Kriegst du 500 Euro bei eBay.
Ja. Und das ist das einzige Mal, wenn ich meine Switch in die TV-Station stecke, und sonst spiele ich schön Füße hoch am Fenster in der Sonne, Switch spielen, draußen, im Zug, überall.
Aber ich finde auch, die Experience am TV ist sehr gut, weil du hast es in der Hand. Und dann nimmst du die Controller einfach ab von dem Ding, steckst den sozusagen den Bildschirm, also die eigentliche Konsole, in dieses Dock rein und instant hast du am Fernseher das Bild.
Ja. Also ich muss wirklich sagen, Nintendo ist nicht der Grund, warum man sich die Switch kaufen muss. Sondern es gibt so viele Spiele für die Switch, die einfach angenehm sind auf der Konsole. Also du kannst auch Doom Eternal auf der Switch spielen.
Nur gerade das sind halt so Sachen, also Skyrim und Witcher in allen Ehren, ich habe sie 2011 gespielt, oder 2015, ich brauche es nicht erst auf die Switch spielen.
Nee, das mache ich auch nicht. Ja, also ich spiele schon.
Zelda kann man halt auch nur auf der Switch spielen. Und Zelda ist halt schon der Wahnsinn.
Da habe ich den unglaublichen Vorteil, dass ich Link einfach unausstehlich finde und nicht mit ihm spielen will.
Link hat ja keine Persönlichkeit. Wie kannst du den unausstehlich finden?
Ich will ihn nicht spielen, ich finde, er schaut kacke aus, ich mag ihn nicht.
Dann musst du ihn halt anders anziehen, geht ja alles. Aber ich habe noch einen Vergleich.
Gleichzeitig kann ich halt auch ein Skyrim spielen, wo ich nicht Link spielen muss.
Okay.
Also ich habe halt wirklich viele, viele so Minispiele auf der Switch, sowas wie Mini-Metro, wo du möglichst gut funktionierendes.
Da ist halt die Frage, das sind alle Spiele, die du nennst, kann ich alle auf Steam auch kaufen? Dann kann ich
ja schon, aber ich spiele zum Beispiel nicht so gerne am PC, weil das ist für mich so eine, also das geht, da geht's bei mir drum um eine Körperhaltung.
Ja.
PC-Spiele, ich meine Civilization, ja, das spiele ich normalerweise am PC und das habe ich mir, auch, weil ich einfach komplett gestört bin, auch auf der Switch gekauft, weil dann kann ich es ja unterwegs auch spielen.
Eine Runde geht immer noch.
Ja, und aber sonst habe ich da, also ich spiele halt sonst gerne einfach so, bin eher so der Sofa-Gamer, also Konsole und Switch, einfach weil es eine entspanntere Körperhaltung ist für mich. Und so Strategiespiele, sowas wie Anno und Civ und so, das spiele ich dann schon am Computer. So in dieser, meinem Bürosessel und so. Aber es ist einfach eine Frage von mich wohlfühl beim Spielen. Also tatsächlich jetzt physisch, wie sitze ich dabei da?
Und hey, das verstehe ich voll.
Am Computer sitzen zu arbeitsbelastet, sag ich
so. Ja, das verstehe ich voll. Also ich
kann deswegen,
am Computer ehrlicherweise auch kaum genießen.
Ich hab einen Gaming-Laptop, ich habe eine Xbox One, ich habe eine PS4 und ich habe eigentlich alle Konsolen. So. Aber deswegen kann ich mir ja raussuchen, wo ich Sachen spiele. Und ich wähle ganz oft bei Spielen die Switch, wenn es keine Spiele sind, wo es auf eine besonders gute Grafik ankommt. Die spiele ich natürlich am großen Fernseher. Und PC spiele ich wirklich nur Strategie oder wenn ich mit Leuten zusammenspiele, dann. Also das habe ich zum Beispiel viel gemacht. Jetzt in der Quarantänezeit hatten wir so Spielegruppen, wo wir uns dann am Wochenende oder so einmal die Woche verabredet haben und dann irgendwie zum Beispiel Duck Game gespielt haben. Das sind so Minispiele, es ist so ein bisschen so ein kleiner, so Shooter gegeneinander und so. Also so lauter so kleine Sachen irgendwie mit zusammengespielt haben.
Sehr schön.
Ja.
Cool. Na dann, nach diesem flammenden Plädoyer für die Switch, lieber Jo, kauf dir endlich eine.
Wenn du Feierfleisch hast.
Deal.
Ja, da möchte ich auch mich dran beteiligen an dieser Aufforderung, bitte Feierfleisch schauen.
Okay.
Für den Jo habe ich auch eine Hausaufgabe, Community schauen.
Ja, steht auf der Liste, habt ihr beide, glaube ich, schon sehr geschwärmt.
Ich glaube, nichts hat mich so sehr durch die Quarantäne oder diese Zeit jetzt gerettet wie Community. Wenn ich an die Serie denke, geht mir das Herz auf. Ich habe die in kürzester Zeit geschaut und jetzt schaue ich immer wieder in einzelne Episoden rein und es macht mich, glaube ich, mich selten, wenn überhaupt jemals, eine Serie so glücklich gemacht
wie
Community.
Okay, na,
ich finde sie sogar, und jetzt Achtung kontrovers, ist es besser als Scrubs.
Okay. Also meine Scrubs-Zeit ist schon ein Teil her. Sagen wir so, welche Scrubs?
Ja.
Weil 1-3 finde ich fantastisch, danach geht's ziemlich bergab.
Aber ja, also es ist, wenn Community richtig gut ist, ist, finde ich, unschlagbar.
Okay.
Weil es folgt einem ähnlichen, ich vergleiche es deswegen mit Scrubs, weil es immer auch ein bisschen lustig und ein bisschen weird ist und trotzdem immer eine mitunter sehr ernste Message transportiert am Schluss. Und ohne das, also sehr unterschwellig oft.
Ja, okay. Also
ich finde Scrubs macht schon das Drama nochmal deutlich besser.
Das Drama, ja. Also ich finde, das sind bei Community-Episoden dabei, die haben mich schon sehr emotional berührt.
Bitte, okay. Keine Spoiler.
Cool.
Gut, dann werde ich meine metaphysische, philosophische Ausführung mit euch über die Bedeutung von Spielecharakteren auf Folge 2 verschieben, die irgendwann mal
vielleicht stattfinden wird. Oh ja, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen.
Und ja. Würde mich nämlich wirklich noch interessieren irgendwann.
Na, vielleicht hängen wir noch ein bisschen was an, schauen wir mal. Ich glaube, für diese Folge lassen wir es mal gut sein, war ja schon sehr ausführlich alles. Vielen Dank, Franzi, dass du heute bei uns warst.
Sehr gerne.
Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen und sie hören auch dann bei der nächsten Episode rein oder in andere Episoden oder in Zukunft einfach mal wieder, wenn ihr noch Fragen, in alle am besten, genau. Wenn ihr noch Fragen oder Feedback zur Show habt, schickt uns gerne eine Mail. eskapoden@kinofilme.com oder hinterlasst einen Kommentar auf der Website. Das ist kinofilme.com/eskapoden. Ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen, @eskapoden. Und wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr uns bei Spotify abonniert oder bei Apple Podcast oder uns dort vielleicht auch ein Review lasst. Und natürlich, das habe ich jetzt die letzten Male noch gar nicht gesagt, aber wir würden uns auch einfach freuen, wenn ihr Freunden von uns erzählt und sagt, hey, das ist ein cooler Podcast, horch doch da mal rein. Das würde uns wahrscheinlich, glaube ich, sogar am allermeisten freuen. Und jetzt frage ich mal die Franzi, liebe Franzi, wo kann man dich denn im Internet finden, wenn man mehr von dir hören will, lesen will?
Also ich arbeite für futurezone.at, da kann man Sachen von mir lesen und sonst am besten auf Twitter @frau_grete.
Wunderbar. Und lieber Jo, wo findet man dich?
Momentan hauptsächlich auf Twitter @whiterabbit360.
Super.
Wo ich sehr gern über Verschwörungstheorien beefe.
Not. Ja, mich findet,
findet man unter dich?
@mojack bin ich zu finden. Und wer mehr von mir hören will, also wirklich hören will, der kann im Lichtspielcast mal reinhorchen. Findet man auch auf kinofilme.com. Und euch alle da draußen hören wir hoffentlich bald wieder. Macht es gut. Tschüss, tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.